Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Mein Name ist Ramon und ich begrüße euch zu dieser Folge von Stadt, Land, Fluss. Bevor es mit der Folge losgeht, die üblichen 2-3 Sätze von mir. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Stadt, Land, Fluss auf Instagram oder Blue Sky folgt und natürlich auch, dass ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr das tut, bekommt ihr jede Folge Stadt, Land, Fluss immer automatisch am ersten Montag im Monat in euren Podcatcher. Ja, und nutzt doch Podcatcher, da ich in der Regel immer passende Kapitelbilder hinterlege, wo ihr noch ein paar Zusatzinformationen bekommt oder welche euch vielleicht auch manchmal helfen, das Gesagte besser zu verstehen. Die Folgen kann man aber auch via Webplayer auf stadtlandfluss-podcast.com oder auf YouTube hören. Ganz egal, wie oder wo ihr den Podcast hört, freut mich das schon sehr und noch mehr, wenn ihr den Podcast auf eurer Plattform auch bewerten würdet, das helfe mir, ein bisschen an Reichweite zu gewinnen. Ja, genug dazu. In der letzten Folge waren wir ja in den Schweizer Alpen unterwegs und ich habe euch versucht aufzuzeigen, wie das Lauterbrunnental entstanden ist. Endogene und exogene Prozesse und so. Heute verlassen wir Europa wieder und reisen etwas näher in Richtung Äquator. Der Song von Lass zu Beginn hat es ja schon verraten, es geht nach Senegal bzw. in den Norden des Senegals in die Region Ferlo. Rund 4200 Kilometer südwestlich des Dreiländerecks Deutschland-Österreich-Schweiz liegt der afrikanische Staat Senegal. Die Republik Senegal ist etwa 197 Quadratkilometer groß, also fast fünfmal so groß wie die Schweiz. Die Hauptstadt des Landes ist Dakar. Diese liegt auf der Kapverde-Halbinsel und ist der westlichste Punkt Kontinentalafrikas. Somit ist auch klar, dass Senegal im Westen rund 550 Kilometer lang an den Atlantischen Ozean grenzt. Des Weiteren hat Senegal 4 bzw. 5 Nachbarländer. Im Norden ist dies Mauretanien, die Grenze bildet da dem Land seinen namengebenden Fluss Senegal. Im Osten grenzt Senegal an Mali und im Süden sind es Guinea sowie Guinea-Bissau. Im südlichen Teil des Landes fließt der Fluss Gambia in den Atlantik. Der Fluss sowie das gleichnamige Land, welches mehr oder weniger dem Flusslauf entspricht, wäre dann das Nachbarland Nummer 5. Senegals Landschaft ist primär flach mit weiten Ebenen und nur wenigen Erhebungen, welche meist unter 100 Meter hoch sind. Lediglich im Südosten ist es zumindest etwas gebirgiger. Da befindet sich auch die höchste Erhebung des Landes, nämlich der 648 Meter hohe Gipfel der Nepandika-Berge. Neben den bereits erwähnten Flüssen Senegal im Norden, Gambia im Süden, gibt es noch weiter südlich, schon fast an der Grenze zu Guinea-Bissau, den Fluss Casamance. Senegals Lage auf etwa 15 Grad nördlicher Breite führt zu einem tropischen Wechselklima. Das heißt, wir haben hier eine Regenzeit von etwa Juni bis Oktober und dann eine folgende lange Trockenheit. Es ist tagsüber ganzjährig zwischen 25 und 33 Grad warm, wobei es während der Regenzeit tendenziell 2 bis 3 Grad wärmer ist als in der Trockenzeit. Zudem gibt es auch noch regionale Unterschiede. Der Atlantik stabilisiert die Temperaturen an der Küste etwas und es ist so an der Küstenregion tendenziell etwas wilder mit vielleicht 24 bis 29 Grad, während es im Landesinnere auch schon mal bis zu 35 Grad werden kann. Dieses heiße und auch trockene Klima hat dann folglich auch einen Einfluss auf die Vegetation. Dazu dann aber später mehr. Große Teile des heutigen Senegals war zu Beginn des zweiten Jahrtausends ein Teil des Mali-Reichs. In der gleichen Zeit hielt auch so der Islam Einzug. So, dass heute über 90% der Bevölkerung den sunnitischen Islam angehören. Ab dem 15. Jahrhundert errichteten Europäer Handelsstützpunkte und ab dem 19. Jahrhundert wurde das Land schrittweise französische Kolonie. Dies blieb dann bis im Jahr 1960 so, also bis Senegal unabhängig wurde. Durch die koloniale Grenzziehung ist das Land die Heimat von verschiedenen Volksgruppen wie Wolof, Serer, Fulbe oder Diallo, und das sind nur einige davon. Die Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren extrem vergrößert. Lebten 1950 rund 2,5 Millionen Menschen im Senegal, sind es aktuell bereits schon rund 18 Millionen. In dieser Folge soll es aber vor allem um das Leben im nördlichen Senegal gehen. Daher springen wir jetzt in die Region Ferlo. Ferlo ist der wasserärmste Naturraum Senegals und nimmt rund ein Viertel der Landesfläche ein. Niederschlag fällt selten, wenn aber dann meist innerhalb der Regenzeit im Sommer. So entsteht eine Jahresniederschlagsmenge von gerade mal 300 bis 600 mm. Wir sind also in einer ariden bis semi-ariden Region. Durch diese klimatischen Bedingungen, also der starken Hitze und der geringen Niederschlag, resultiert eine Dornstrauchsavanne. Wir haben also noch etwas Vegetation, zum Beispiel in Form von Wüstendatteln, Akazien und bisschen Gras. Aber auch einen trockenen, sandigen Boden. Ehemalige Flüsse in diesem Gebiet haben durch Erosionsprozesse ein Talsystem mit niedrigen Plateaus von meist unter 50 Meter Höhe geformt. Sonst ist die Landschaft vor allem von weiten Ebenen oder auch Sanddünen geprägt. Ein Teilgebiet von über 20.000 Quadratkilometer ist 2012 als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt und beheimatet seltene Arten wie die Rotfrontgazelle und den afrikanischen Strauß. In der Region leben vorwiegend die Fulbe. Lebensgrundlage für das Volk ist oft eine extensive Viehzucht. Extensiv meint so etwas wie naturnah. Es gibt also keine Massentierhaltung, sondern meist wird mit kleinen Herden durch die Region gewandert. Auch dazu dann später mehr. Seit den 1950er Jahren führten zudem staatliche Bohrprogramme für Tiefbrunnen zu einer verstärkten Sesshaftwertung der ursprünglichen nomadischen Bevölkerung. Dass wir nun nach Ferlo ins nördliche Senegal gereist sind, ist primär dem Zufall geschuldet, dass ich genau zu dieser Region ein paar Texte und Studien gefunden habe. Wir könnten für das heutige Thema aber auch in der Mopi-Region in Mali, in Kordofan im Sudan oder in Tigray in Äthiopien unterwegs sein. Was haben diese Regionen alle gemeinsam? Klar, sie liegen in der sogenannten Sahelzone. Sahel ist eine regionalgeografische Bezeichnung für den Südrand der Wüste Sahara. Die Sahelzone zieht sich vom Westrand der Sahara, also der Atlantikküste bei Senegal und Mauretanien, bis hin in den Osten nach Eritrea. Das rund 6000 Kilometer lange Gebiet ist die Heimat von über 400 Millionen Menschen. Neben dieser geografischen Region wird teilweise aber auch von der politischen Region Sahel gesprochen. Diese wurde von den Vereinten Nationen definiert und umfasst diese 10 Länder: Senegal, Gambia, Mauretanien, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Kamerun und Nigeria. Typisch für das Gesamtgebiet sind die sehr unregelmäßigen und niedrigen Niederschläge zwischen 100 und 500 mm pro Jahr. Der unausgeglichene Wasserhaushalt verhindert die vollständige Entwicklung der Böden und begünstigt die Ausbildung von Dorn- und Sukkulentensavannen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Sahel zunehmend von Bodenerosion und Wüstenbildung betroffen, die durch die wachsende Bevölkerung verursacht wurden, die stärkere Ansprüche an das Land stellten als zuvor. BewohnerInnen rodeten Baum- und Straubewuchs, um Brennholz zu gewinnen und Felder anzulegen, woraufhin übermäßige Viehbestände das verbleibende Gras fraß. Der Regenabfluss und der Wind trugen anschließend die fruchtbaren Oberböden ab, wodurch trockene und karge Landstriche zurückblieben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschärften Bodenerosion und Wüstenbildung im Sahel die Lebensbedingungen, verursacht durch eine wachsende Bevölkerung, die mehr Land für Landwirtschaft und Viehzucht nutzte. Bäume und Sträucher wurden weiter gerodet, übermäßige Viehbestände fraßen die verbleibenden Gräser und Regen sowie Wind trugen die fruchtbaren Böden komplett ab. Dies hatte dann auch Folgen für die lokale Bevölkerung. Während der Dürre im Jahr 1998 blieben die Ernten fast komplett aus und 50-70% des Viehs starben. 1993 starben bei einer weiteren Dürre rund 100.000 Menschen an Hunger und Krankheiten. Um genau jene, also bereits erwähnten Vorgänge, soll es heute gehen, also die landwirtschaftliche Übernutzung, die Abholzung von Bäumen und Sträuchern und die dadurch verstärkte Bodenerosion und Wüstenbildung. Oder in kurz, das Thema ist Desertifikation. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Desertus facere, also Land veröden, ab. Es handelt sich dabei um die extreme Form der Landschaftsdegradation. Landschaftsdegradation meint einfach gesagt erstmal nur die Verschlechterung der Bodenqualität. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit schreibt dazu auch: Desertifikation hat wenig mit Wüsten zu tun, sondern ist ein Problem von Wasserknappheit und Zerstörung von Böden und Vegetation in Siedlungs- und Produktionsräumen der Trockengebiete, welches zu Mangelernährung, Armut, Krisen und Flüchtlingselend führt. Oder zumindest führen kann. Wir verstehen an dieser Stelle unter Desertifikation vorläufig all jene Prozesse, die in den Trockenzonen der Erde aufgrund anthropogener, also menschlicher Eingriffe, zur Landdegradation und somit zur Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten führen. Dies passiert nicht nur in Afrika, sondern überall auf der Welt. So sind zum Beispiel Teile des nördlichen USA oder auch Gebiete in Spanien stark von der Desertifikation betroffen oder bedroht. Die Desertifikation führt also zu einer Degradation und Verminderung der Tragfähigkeit des Bodens. Es geht hier also nicht einfach um einen natürlichen Prozess, der vonstatten geht. Desertifikation umfasst im Normalfall ein komplexes Wirkungsgefüge zwischen physikalischen, biologischen, politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Faktoren. Roland Baumer schrieb dazu mal Folgendes: Historische, politische, soziale und wirtschaftliche Zwänge oder Rahmenbedingungen, wie beispielsweise rasches Bevölkerungswachstum, ungünstiges Landrecht, kurze Pachtperioden und daher kein Interesse an nachhaltiger Nutzung, mangelnde administrative Regulierungen der Landnutzung, Marktorientierung statt Subsistenzwirtschaft sowie fehlender Zugang zu guten oder zumindest tragfähigen Land, speziell für die ärmere Bevölkerung, sind typische Auslöser bzw. Gründe für nicht angepasste Landnutzungspraktiken. Sie initiieren und forcieren besonders im Zusammenspiel mit klimatischen Extremsituationen die genannten Desertifikationsprozesse. Auch wenn klimatische Faktoren einen Einfluss haben, ist klar der Mensch die Hauptursache der Desertifikation. Unangepasste Landnutzung, Übernutzung von Ackerflächen, Überweidung, Rodung und Entwaldung, Ausbeutung von Grundwasser und falsche Bewässerung sind meist die Gründe. Dies hat dann schwerwiegende Folgen für die Umwelt. Die Pflanzendecke wird zerstört, Böden werden degradiert und Wasserverfügbarkeit für Pflanzen und Bodenlebewesen sinkt. Dies wiederum führt zum Verlust der Lebensgrundlage der Menschen und die Risiken für Hunger, Armut, Krisen und Konflikte steigen. Oft entsteht auch ein Teufelskreislauf. Der Bevölkerungsanstieg führt zu einer intensiveren landwirtschaftlichen Nutzung. Diese überbeansprucht den Boden. Daher werden noch mehr Flächen gerodet oder zu stark genutzt. Dies versteckt wieder die Desertifikation und so weiter und so weiter. Wichtig ist aber auch, dass es nicht die eine Ursache gibt. Die genauen Gründe und Prozesse können innerhalb des großen Sahelgebietes regional sehr unterschiedlich sein. Und es gibt auch eine historische Perspektive, welche dabei nicht vergessen werden sollte. Aus Reiseberichten wird die Sahelregion vom 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts als feuchtere Savannenlandschaft beschrieben. Es wurde von Maisanbau in Bali berichtet, genauso von wildtierreichen Savannen bis zum nördlichen 16. Breitengrad, was auch etwa der Breite des nördlichen Senegals entspricht. In dieser Zeit wurde die Landschaft vor allem durch Wanderfeldbau und nomadische Viehhaltung genutzt. So konnte sich die Natur natürlich auch immer wieder regenerieren. Eine erste Veränderung fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgrund der Kolonialisierung statt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Subsistenzwirtschaft praktiziert. Die Menschen vor Ort versorgten sich selber und nutzten die vorhandenen Ressourcen dementsprechend. Nun fand eine Förderung der Erzeugung von Exportrohstoffen wie Baumwolle oder Erdnüssen statt. Natürlich auf Grundlage der wirtschaftlichen Interesse der Kolonialmächten. Auch nach der Zurückerlangung der Unabhängigkeit wurde die Landschaft nun intensiver genutzt als zuvor. Neue Mittel und Instrumente ermöglichten es auch zuvor weniger genutzte Gebiete zu bewirtschaften. Die Agrarpolitik fokussierte sich weiterhin auf eine Marktproduktion und Export. Die Subsistenzwirtschaft blieb vernachlässigt. In den 1970er und 80er Jahren gab es einerseits extreme Dürreperioden, aber auch ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum. Dies führte zu einer noch intensiven Bodennutzung und somit danach zu einer verstärkten Landdegradation und Desertifikation. Der weiterhin starke Bevölkerungswachstum in vielen Sahelstaaten sowie die globale Klimaerwärmung verschärfen das Problem aktuell weiterhin immer mehr. So ist auch in der Fairlo-Region die Desertifikation das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus menschlichen Handeln und klimatischen Faktoren. Die Mehrheit der in der Fairlo-Region lebenden Fulbe praktizieren seit Ewigkeiten mobile Viehzucht. Und da die Viehzucht in der Region einen wirklich großen Stellenwert hat, muss ich jetzt einen kurzen Exkurs zum Thema Pastoralismus machen. Auch ein Begriff, welcher ich zuvor noch nicht kannte. Ilse Köhler-Rolfsson beschrieb Pastoralismus in ihrem Artikel «Karges Land und reichen Nutzen» folgendermaßen. Der Begriff Pastoralismus beschreibt eine ökonomische Tätigkeit und eine kulturelle Identität. Gemeint ist die häufig mobile und extensive Haltung von lokal angepassten Tieren auf natürlich gewachsenem Busch- und Grasland. Auf jedem Kontinent der Welt, vor allem in den trockenen, steilsten, kältesten und heißesten Gebieten, gibt es Hirtevölker, die mit Herden von Alpakas, Kamelen, Rentieren, Rindern, Schafen, Wasserbüffeln, Yaks und Ziegen Gegenden der Erde bewirtschaften, die kaum anders genutzt werden können. Pastoralismus ist also mehr als eine einfache Tierhaltung. Es ist ein Lebensunterhaltssystem, das auf der extensiven, also naturnahen Nutztierhaltung passiert. Es ist eine der wichtigsten Lebensmittelproduktionsformen in den Trockengebieten der Welt und zeichnet sich vor allem durch zwei Strategien aus, um auch mit Umweltschwankungen und Dürren umzugehen. Erstens Mobilität der Tiere und zweitens die gemeinschaftliche Nutzung. Hirten ziehen mit ihren Herden dorthin, wo es aktuell Futter und Wasser gibt. Damit verbunden ist auch, dass die natürlichen Ressourcen oft kollektiv genutzt werden, anstatt in privatem Landbesitz zu sein. Weltweit praktizieren schätzungsweise 200 Millionen Menschen diese Form der Landwirtschaft. In der Region Fairlo ist der Pastoralismus die dominante Lebensform und ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Pastoralisten in dieser Region legten jährlich zwischen 800 und 1000 Kilometer zurück. Zu Beginn der Regenzeit ziehen sie nach Norden, um frische Weidegründe zu finden und anschließend wieder zurückzukehren. Die Tierhaltung ist eine der Grundlagen zur Sicherung der Ernährungssicherheit in dieser Region. Die Desertifikation vermehrt Dürren, aber auch Konflikte zur Landnutzung sorgen aber auch hier für Probleme. Ergänzt wurde diese Landerviehzucht meist eher durch einen geringen Anteil an landwirtschaftlichen Aktivitäten. Nach der extremen Dürre von 1972 erlitten jedoch viele erhebliche Viehverluste. Die Menschen vor Ort verfolgten dann primär zwei unterschiedliche Strategien. Einige sahen in der regenabhängigen Landwirtschaft nicht als gangbare Option und konzentrierten sich so auf eine Herdendiversifizierung und einen Wechsel zu Schaf und Ziegen sowie weiterhin einem mobilen Leben. Viele andere, unterstützt vom Staat, internationalen Geldgebern und NGO, wechselten jedoch zur bewässerten Landwirtschaft. So entstanden viele landwirtschaftlich genutzte Flächen entlang von Flüssen, welche meist aber nur während der Regenzeit wirklich Wasser führten. Trotzdem stieg die Fläche der bewässerten Felder von 9.000 Hektaren auf über 550.000 Hektaren an. Die Ausweitung der Bewässerung erschwerte jedoch die Viehhaltung zunehmend, da hochwertige Weideflächen verloren gingen und auch die Mobilität der Viehhirten wurde teilweise blockiert. 10 Jahre nach der sogenannten Bohrlochrevolution im Ferlotal gaben über 50% der Familien, die früher Mobilität als Hauptstrategie zur Überwindung von Dürren nutzten, die mobile Lebensweise auf. Nur noch 10% der Viehhirten in der Region praktizierten Transhumanz. Das heißt, sie ziehen saisonal mit ihren Herden zu besseren Weide- und Wasserflächen, wie es früher üblich war. Vor den 1950er Jahren wurde die Region nur während der Regenzeit landwirtschaftlich genutzt. Gleichzeitig förderte die Regierung in den 1980er Jahren die Sesshaftwertung, indem sie Rinderzuchtprojekte um Bohrlöcher unterstützte und die Verantwortung für deren Bewirtschaftung auf die lokale Viehhirten übertrug. Über ein Jahrzehnt gewöhnen sich viele Fulbe an die neue sesshafte Weidehaltung, sodass beim Ausfall einiger Bohrlöcher in den 1990er Jahren viele Rinder durch fehlende Mobilität starben. Im Jahr 2000 nahm die Ausdehnung von Landwirtschaft und Ranching durch Expansion bewässerter Flächen entlang des Senegalflusses weiter zu. Es wurde große Bewässerungsprojekte für eine ganzjährige, statt nur auf eine die Regenzeit beschränkte Feldbewirtschaftung entlang des Flusstales angelegt. Dadurch wurden den mobilen Viehhirten viel ihres Trockenzeitweidelands entzogen, dass sie neue Futterquellen für das Vieh suchen mussten. Aufgrund des besseren Wasserzugangs wuchs zusätzlich sowohl die Bevölkerungs- als auch die Viehdichte weiter an. So erhöhte sich beispielsweise die Dichte der Fulbe-Camps in einem Umkreis von 15 km um den Tiefbrunnen von Desegere von 0,1 Camps pro Quadratkilometer im Jahr 1980 auf 0,23 Camps im Jahr 2008. In den letzten Jahren drehten sich die größten Probleme laut Interviews mit Dutzenden von Viehhirten im Februar 2022 in der Ferlo-Region um den Niederschlag. Da die Regenfälle oft schwächer ausfallen, stellten viele fest, dass ihre Heimatvegetation bereits bis im Februar oder manchmal noch früher bereits aufgebraucht wurde. Das zwingt sie dazu, inzwischen noch länger als früher zu wandern. Es zeigt sich also, dass nicht nur die klimatische Veränderungen, sondern auch viele menschliche Ursachen und Entscheidungen das Problem vor allem in Dürrenphasen noch weiter verstärkt haben. Die Nutzung in der Ferlo-Region hat sich in den letzten Jahrzehnten also stark verändert. Allein dies hatte ja schon starke Folgen für die lokale Bevölkerung, wie zum Beispiel die Reduzierung der Flächen für Wanderhirten. Fand darüber hinaus aber wirklich auch eine Desertifikation in der Region statt? Dies sollte mit der Studie 50 Years of Woody Vegetation Changes in Ferlo aus den Jahren 2020 untersucht werden. Also ja, es war nicht explizit die Leitfrage, aber wir können zumindest etwas aus der Studie ein bisschen herauslesen. Die Studie befasst sich jedoch nicht direkt mit der Bodenqualität an sich, sondern versucht mittels hochauflösender Satellitenbilder und Felduntersuchung der Baumbestand zu analysieren. Die Studie zeigt verschiedene Dinge auf. Die Desertifikation zeigt sich in der Ferlo-Region durch sichtbare Veränderungen im Landschaftsbild. Die Baumdichte ging von 14,8 Bäume pro Hektar im Jahr 1965 auf teilweise 11,9 im Jahr 2008 zurück. Aktuell liegt sie bei 12,2. Es gab also einen Rückgang der Anzahl Bäume, auch wenn sich dieser in den letzten Jahren wieder etwas erholt hat. Fast entscheidender für die Fulbe vor Ort ist jedoch die Verschiebung des Artenspektrums, welche stattgefunden hat. Nutzpflanzen und gewisse Bäume sind verschwunden, während dürreresistente oder für das Vieh ungenießbare oder sogar giftige Arten zunahmen. Weitere allgemeine Folgen, welche durch eine Übernutzung des Bodens entstehen, ist, dass der Boden verkrustet und Nährstoffe verliert. Damit verbunden ist dann auch oft eine Zunahme von Winderosion. Dies ist keine Erkenntnis aus der Studie, sondern ein Vorgang, welcher praktisch in der ganzen Sahelzone beobachtet werden kann. Die Desertifikation bedroht somit die wirtschaftliche Basis und Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. Herden werden schwächer, da sie weniger nahrhaftes Futter finden. Zudem fehlt durch die Zunahme der Landwirtschaft auch Platz für das Wanderhirdentum. Die Region verliert zudem wichtige Ökosystemdienstleistungen wie die Verfügbarkeit von Brennholz, Früchten oder traditioneller Medizin. Der Kampf um knapp werdende Weide- und Wasserressourcen führt zu Spannungen zwischen nomadischen Hirten und sesshaften Bauern sowie zwischen verschiedenen Hirtengruppen. Die Desertifikation kann somit auch soziale Konflikte vergrößern. Dies passiert oft in der Kombination von einer zunehmenden Migration. Die Verarmung zwingt viele Menschen zur Landflucht. Viele Menschen versuchen ihr Glück dann in den größeren Städten wie Dakar. Die dann brachliegenden Felder bieten aber selten neues Weideland, sondern werden oft durch internationale Agrarunternehmen für sich beansprucht. Desertifikation ist, wie bereits gesagt, kein regionales Phänomen und betrifft auch nicht nur die Sahelzone in Afrika, sondern gibt es praktisch weltweit. Dass daraus durchaus Probleme entstehen können, hat auch die UNO erkannt. So gibt es die United Nations Convention to Combat Desertification, die UNCCD. Die UNCCD ist ein internationales Umweltabkommen der Vereinten Nationen, das die Bekämpfung von Wüstenbildung, Landdegradation und Dürre zum Ziel hat. Sie unterstützt Staaten dabei, nachhaltige Landnutzung zu fördern, Ökosysteme wiederherzustellen und die Lebensgrundlage besonders in trockenen und gefährdenden Regionen zu sichern. Im Juni 2025 wurde ein Factsheet zum aktuellen Stand der globalen Desertifikation veröffentlicht. Schreiben Sie, dass aktuell jedes Jahr rund 1 Million Quadratkilometer gesunde, produktive Landfläche degradiert. Das sind in etwa eine Fläche eines Fußballfeldes pro Sekunde. Bis zu 40% der weltweiten Landfläche sind degradiert. Das betrifft mehr als 3 Milliarden Menschen. Dabei leben 1 Milliarde Menschen unter 25 Jahren in Regionen, wo sie direkt vom Land und natürlichen Ressourcen für Arbeit und Einkommen abhängen. Die Wiederherstellung von degradierter Flächen würde auch einen wichtigen Beitrag für das Artenaussterben beitragen. Zudem könnte die Wiederherstellung von 15% degradierter oder umgewaldeten Flächen in Schlüsselgebieten bis zu 300 Gigatonnen Kohlenstoff binden. Verbesserte Land- und Wasserbewirtschaftung auf nur 25% der 300 Millionen Hektar hochwertigen Ackerflächen der Subsahara würde 22 Millionen Tonnen zusätzliche Nahrungsmittel liefern können. Die UNCCD veröffentlichte zudem zuletzt 2022 einen Bericht über die Situation im Senegal. Darin wurde festgehalten, dass die Hauptursachen für die Verschlechterung der Böden die urbane Expansion, also die Umwandlung von Ackerland in künstliche Flächen, sowie die Abholzung, also die Umwandlung von Waldflächen in Ackerland sind. Dadurch hat sich die Dynamik der Bodenproduktion zwischen 2001 und 2015 auf 5,57% verschlechtert. Auch klimatische Faktoren spielen im Senegal eine wichtige Rolle, da das Land extrem anfällig auf Dürren ist. Im Jahr 2002 waren zum Beispiel 97,7% der Landfläche von Dürren betroffen. Und auch im Jahr 2014 waren es 94,2%. In diesen Spitzenjahren waren fast 96% der Bevölkerung den Auswirkungen von Dürren ausgesetzt. Das Risiko für extreme Dürren ist dabei im Norden am höchsten, insbesondere in der Grenzregion zu Mauretanien. Der Bericht hebt mehrere Schlüsselinitiativen hervor, um die Landdegradation bis 2035 zu stoppen oder umzukehren. Genannt werden das Projekt Great Green Wall. Dabei geht es um die Umsetzung von Pilotprojekten zur Wiederherstellung von Waldflächen und zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Auch genannt wird PRAPS, ein Programm zur Unterstützung des Pastoralismus, also der Viehzucht in der Region. Ein übergeordnetes Ziel von Senegal sei es, bis 2035 etwa 18.000 Quadratkilometer Waldflächen und 19.000 Quadratkilometer Ackerland nachhaltig wiederherzustellen. Auf diese beiden genannten Projekte möchte ich nun etwas genauer eingehen. Das bekannteste ist sicherlich die Great Green Wall. Dieses ambitionierte Projekt wurde bereits 2007 von der Afrikanischen Union ins Leben gerufen, um der Desertifikation in der Sahelregion entgegenzuwirken. Die Idee ist ein grüner Pflanzengürtel, der sich über die gesamte Breite Afrikas von Senegal im Westen bis Djibouti im Osten erstrecken soll. Ursprünglich war wirklich eine Art von 15 Kilometer breiter Waldstreifen geplant. Inzwischen hat sich das Projekt zu einem Mosaik aus nachhaltigen Landnutzungssystemen entwickelt. Man kann sich diese grüne Mauer vielleicht wie ein lebendiger Schutzdamm vorstellen. Er soll nicht nur physische Ausbreitung der Wüste stoppen, sondern gleichzeitig auch als Filter fungieren, der Wasser, Nährstoffe und wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen in der Sahelregion zurückhält und sichert. Damit waren konkrete Ziele verbunden, welche bis 2030 erreicht werden sollen. Erstens die Wiederherstellung von 100 Millionen Hektar degradiertem Land, zweitens die Bindung von 250 Millionen Tonnen Kohlenstoff, drittens Schaffung von 10 Millionen grünen Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten. Innerhalb dieses panafrikanischen Projektes gilt Senegals als eines der Vorreiterländer der Initiative. Es geht dabei nicht einfach nur darum, ein paar Bäume zu pflanzen. Allein in Senegal gibt es über 90 Projekte, welche zur Great Green Wall zählen. Ein zentraler Pfeiler bei der Umsetzung vor Ort ist das Programm Tolou Keur, was in Wolof so viel wie Hausgarten bedeutet. Ob ich das jetzt nun richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Es handelt sich dabei um kreisförmige angelegte Lebensmittelwälder, sogenannten Food Forests, die traditionelles Wissen mit Agroökologie verbinden. Das Projekt nutzt traditionelle Techniken wie die Anlage von Gruben zur Regenwasserspeicherung oder die Förderung von Termiten zur Bodenbelüftung, um die Erträge und die Bodenqualität auf natürliche Weise zu steigern. Um einen zentralen Hühnerstall werden eine Vielzahl von Obstbäumen, Nutzpflanzen und Heilkräutern gepflanzt. Die Bäume in diesen Gärten wirken als Windschutz, ihre Wurzeln stabilisieren den Boden und die Baumkronen schützen die Erdoberfläche vor Erosionen durch Wind und heftige Regenfällen. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist, dass die lokale Bevölkerung die Gärten pflegt und besitzt. Experten betonen, dass agroforstwirtschaftliche Projekte oft scheitern, wenn die Gemeinschaft nicht einbezogen wird. Wenn das klappt, seien solche Gärten aber viel nachhaltiger als irgendwelche staatlich verordnete Baumpflanzprogramme. Eines der Hauptprobleme bei der großflächigen Umsetzung ist die Finanzierung. Es mangelt an ausreichend öffentlichen und privaten Investitionen, um das Projekt massentauglich zu skalieren. Zusätzlich besteht auch einfach ein klimatisches Risiko. Besonders in den trockenen Gebieten ist die Wasserverfügbarkeit eher kritisch. Der Wassermangel kann so den Erfolg von Anpflanzungen gefährden. Neben diesen Hausgärten wurden in weniger als einem Jahrzehnt aber auch 12 Millionen dürreresistenter Bäume allein in Senegal gepflanzt. Trotzdem findet aktuell die Landwiederherstellung nicht in dem Tempo statt, das notwendig wäre, um die Zielvorgabe bis 2030 vollständig zu erreichen. Der Erfolg der gesamten Great Green Wall ist aktuell schwierig zu bewerten. Die offizielle Webseite wirkt teilweise mehr wie eine moderne Marketingkampagne als sonst etwas. Um den Fortschritt der ambitionierten Ziele besser zu überwachen, wurde dann 2021 die Great Green Wall Observatory entwickelt. So wird inzwischen versucht, die verschiedenen Projekte zu überwachen und die Daten zu sammeln. Allgemein kann man also sagen, dass die Great Green Wall nur sehr langsam vorankommt. 18 Jahre nach ihrem Start ist sie weit davon entfernt, 18 Millionen Hektar degradiertes Land von Senegal bis Djibouti wiederherzustellen. Auch die langfristige Wirkung ist dabei nicht überall gegeben oder geklärt. Es zeigte sich, dass der ökologische Effekt der Maßnahmen teilweise geringer war als erhofft. In Senegal überleben nur Teile der gepflanzten Bäume dauerhaft, vor allem wegen Wassermangel, Beweidung und fehlender Pflege. Positiv ist jedoch, dass die Projekte temporäre und regionale Arbeitsplätze schaffen können und die Aufmerksamkeit für Bodendegradation und Klimaanpassung in stark betroffenen Regionen erhöht hat. Das Problem war aber ein wenig, dass es für mich praktisch unmöglich war, wirklich konkrete und zuverlässige Infos über die Wirksamkeit von verschiedenen Projekten zu finden. Die Maßnahmen kann man zwar auf der Webseite von Great Green Wall Observatory einsehen und es gibt auch ein paar Zahlen, wo wie viel Land wieder aufgeforstet wurde, aber zur Wirksamkeit gab es kaum Informationen zu finden, oder ich habe sie nicht gefunden. Daher betonen Forschende auch, dass der Erfolg nicht an der Anzahl gepflanzter Bäume gemessen werden sollte, sondern eben an messbaren ökologischen Ergebnissen und fordern so eine bessere Überwachung und Auswertung der Projekte. In den Regionen wie Ferlo und entlang des Senegal-Flusses leben viele Pastoralisten, die traditionell mit ihren Tieren saisonal migrieren. Diese Lebensweise ist, wie ich bereits kurz erwähnt habe, seit Generationen etabliert. Der Ausbau von Ackerflächen, Erweiterung von Dörfern, politische Maßnahmen, welche sesshafte Bauern bevorzugen, der Klimawandel sowie Konflikte mit Nachbarländern machten das Leben der Menschen, die Wanderhirtentum betrieben, immer schwieriger. Das führte dazu, dass heutzutage viel längere Wanderungen notwendig sind, oft mehrere hundert Kilometer. Viele Hirten haben auch Tierarten angepasst und sind von Rindern zum Beispiel auf Ziegen gewechselt, da diese flexibel zu halten sind und weniger Futter benötigen. Seit 2015 gibt es ein Pastoralismus-Unterstützungsprogramm, was abgekürzt PRAPS oder PRAPS heißt, das von der Weltbank initiiert wurde. Mit diesem Projekt wurden 765 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur für die Viehzucht investiert. In gewissen Regionen wurden Tiefbrunnen und Futtermittellager eingerichtet, um die Überlebensfähigkeiten der Herden während Dürren zu sichern. Um Spannungen zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Hirten zu reduzieren, wurde Viehtriebkorridore markiert und abgegrenzt. Und es wurden Pastoralist Units gebildet, die über Umwelt-, Gesundheits- und Infrastrukturkomitees die Ressourcen vor Ort eigenverantwortlich verwalten. In einem Zwischenbericht wurde erwähnt, dass es zu einem verbesserten Zugang zu natürlichen Ressourcen für die pastorale Gemeinschaft gekommen ist und es zudem zu einem Aufbau nationaler und grenzüberschreitender Strukturen für die gemeinsame Nutzung von Weideland kam. Es gab auch Abschlüsse von 4 bilateralen bzw. multilateralen Abkommen zur friedlichen grenzüberschreitenden Transhumanz, also dass die Wanderbewegungen auch über die Landesgrenzen stattfinden können. Es sei aber auch zu einer Verbesserung im Tiergesundheitswesen gekommen. Beispiele hierfür seien die Planung von Impfkampagnen über Grenzen hinweg sowie die Sicherstellung der Impfstoffversorgung, regelmäßige Treffen von Tiergesundheitsnetzwerken, Schulen von Tiergesundheitspersonal oder auch Kontrolle der Verwendung zugelassener Tierarzneien. Ja, das waren jetzt zwei und wahrscheinlich die zwei bekanntesten Projekte der Region, wobei der Great Green Wall ja eigentlich auch eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen beinhaltet. Neben all diesen Initiativen ist es aber sicherlich auch hilfreich, dass es seit 2012 das UNESCO-Biosphärenreservat Ferlo gibt. Dieses anerkannte Reservat sucht auch nach Wegen, die traditionelle Subsistenzwirtschaft durch Ökotourismus, Aquakultur und nachhaltige Forstwirtschaft zu ergänzen, um so den Druck auf das Land zu verringern. Ja, Zeit für eine kurze Rekapitulation der heutigen Folge. Ganz allgemein versteht man unter dem Begriff Desertifikation eine extreme Form der Landschaftsdegradation durch menschliche Eingriffe, Übernutzung, Überweidung, Abholzung oder falsche Bewässerung. Desertifikation ist also die starke Verschlechterung von Böden und Vegetation, die meist durch menschliches Handeln entsteht. Sie wird oft zusätzlich durch soziale, wirtschaftliche, politische und klimatische Faktoren verstärkt. Dies passiert in den verschiedensten Regionen der Welt. In der Sahelzone, also der südlichen Grenze der Sahara, kann auch zu einer Art von Ausweitung der Wüste führen. Die Desertifikation führt zur Zerstörung der Pflanzendecke und Bodendegradation. Dies wiederum kann zum Verlust der Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung, steigenden Risiken für Hunger und Armut sowie zu Krisen und Konflikten führen. Durch die steigende, wachsende Bevölkerung kommt es oft zu einer noch intensiveren Bodennutzung, das die Desertifikation noch weiter beschleunigt. Dieses Problem wurde aber global erkannt und es gibt inzwischen verschiedene internationale, nationale und regionale Programme, welche sich dem Thema widmen. Während die großflächige Wirkung der schön initiierten Initiativen wie das Great Green Wall Projekt noch unklar sind, können zumindest auf regionaler Ebene Erfolge verbucht werden, indem das Leben der lokalen Bevölkerung zumindest erleichtert wird. Aber auch hier wird der globale Klimawandel eine weitere größere Hürde darstellen, auf welches zu reagieren gilt. Sollte es nicht möglich sein, die Lebensgrundlagen vor Ort zu sichern, ist es wahrscheinlich, dass die Landflucht oder auch internationale Migrationsbewegungen weiter zunehmen wahrscheinlich. Und das war es jetzt auch inhaltlich zum Thema Desertifikation anhand der Region Ferlo im nördlichen Senegal. Und wie immer hier an dieser Stelle zum Schluss der Folge noch ein, zwei Tipps, falls ihr mehr über das Thema wissen möchtet. Tipp 1 ist ein Video mit dem Titel Inside Africa's Food Forest Megaproject von Andrew Millison, welches ihr auf YouTube findet. Er ist da im Niger unterwegs und stellt da eine regionale Aufforstungstechnik vor. Tipp 2 findet ihr dann auf Vimeo oder der Webseite vom HEKS und zwar ist es der Film von Rahel Grunder aus dem Jahr 2023 mit dem Namen Ferlo auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht. Und ja, dieser Film ist klar aus der Sicht eines Hilfswerks produziert worden, aber er zeigt an gewissen Stellen immer wieder gute, authentische Einblicke in das Leben der Menschen in der Ferlo-Region und thematisiert auch kurz die Wichtigkeit der Viehzucht. Und zu guter Letzt noch ein Tipp 3, und zwar die Fotoserie «The Nomads of the Ferlo Desert» von Christian Bobst. Diese und weitere tolle Fotostrecken zum Leben in der Sahelzone findet ihr auf christianbobstphotography.com. Wenn ihr noch Tipps zum Thema oder der Region habt, dann lasst doch einfach einen Kommentar auf Social Media da. Wie gesagt, findet ihr Stadtlandfluss auf Instagram oder Blue Sky. Oder ihr könnt wie immer Lob, Kritik, Fragen, Anmerkungen auch gerne per E-Mail senden. Dann einfach an stadtlandflusspodcast@gmail.com alles aneinander geschrieben. Das war es jetzt für diesen Monat. Ihr hört mich in 4 Wochen wieder und freut euch daher jetzt schon auf unsere nächste digitale Exkursion. Die Folge wurde im Januar im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.